Herr, segne unsere Kinderdienstmitarbeiter. Segne sie und tue ihnen gut. Lass deinen Geist über sie kommen. Wie immer möchte ich uns daran erinnern, das ist nicht die Zukunft der Gemeinde, was ihr hier vorne seht, sondern das ist es heute. Es ist heute. Es ist nicht die Zukunft der Gemeinde, sondern es ist heute. Unser Vers vom 1. Januar, Johannes 1, Vers 16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade und Gnade. Und jedes Mal, wenn ich das sonntags wieder hier ranprojiziere oder ich sehe mir das ja zu Hause dann schon nochmal an, dann denke ich mir, darf ich das der Gemeinde nochmal zumuten, diese Wiederholung? Und dann denke ich mir, nee, ich will mir das zumuten, weil an diesem Punkt knapper ich ja immer noch, wie nehme ich von seiner Gnade? Da stelle ich fest, ich schaffe das gar nicht, so von seiner Gnade immer wieder zu nehmen. Das ist für mich ein Riesenproblem. Dass ich aus der Gnade lebe, wenn ich das verstanden hätte, ey, das würde so viel in meinem Leben verändern. Aber vielleicht muss ich das durch Wiederholung lernen. Weihnachten sollte ja eigentlich so ein Fest sein, wo man zur Besinnung kommt. Zur Besinnung kommen. Ich bekam einen Weihnachtsrundbrief und da fing der Schreiber damit an und sagte, bei uns ist was ganz Komisches passiert. Meine Frau stand plötzlich morgens vor mir neben dem Bett, wusste keinen Namen mehr, wusste nicht mehr, dass es meine Frau war. Sie wusste gar nicht, wo sie war. Sie hatte eine komplette Amnesie. Er sagt, ich bin dann aufgestanden und habe Bilder gezeichnet und habe gesagt, das und das und das und das. Und es hat einen Vormittag wohl gedauert, wenn ich das richtig behalten habe. Und dann kam die Gedankenwelt wieder zurück. So plötzliche Amnesie, das ist eigentlich anscheinend gar nicht so was Ungewöhnliches, nur wenn es einem passiert und man nicht mehr weiß, wer man ist, dann ist das tragisch. Ich dachte, die Frau ist wieder zur Besinnung gekommen, Gott sei Dank. Aber man kann das ja auch anders lesen. Am besten, du brauchst mal 5 Jahre Gefängnis, damit du wieder zur Besinnung kommst. So als erzieherische Maßnahme. Oder dass du aus dem Koma aufwachst. Ja, das ist sowas, zur Besinnung kommen. Und ich werde nachher auf die Bibelverse Jesaja 40, 3 und Psalm 68, Vers 5 eingehen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Besinnung zurückgehen vom letzten Sonntag. Wer war letzten Sonntag da? Ein paar unter uns. Wer kann die Predigt noch wiederholen? Die Hände gehen runter. Das ist so, wie es ist, nicht? Christian hatte so eine Anfechtungspredigt gehalten. Apostelgeschichte. Und er hat uns mit der Hand genommen, was der Standard Gottes ist. Und so, dass die Kranken gesund geworden sind, dass Heilungen massiv passierten. Dass selbst die Kranken an die Straße gelegt wurden, dass wenn der Schatten von Petrus auf sie fällt, dass dann anscheinend Gesundheit kam und so weiter. Ehrlich, das war gigantisch. Und dann die Anfechtung dahinterher sagt, das müsste unser Standard sein. Und sagt, naja, von seiner Gnade habe ich genommen, wo bin ich denn wieder stecken geblieben? Und ich dachte, ja, das ist eigentlich Christian, wie er leibt und lebt, er macht mich an. Und das ist recht so, wir brauchen diese Ermutigung unterwegs. Und wehe dem, der dann zufährt, der muss zur Besinnung kommen. Und ich dachte, ich lege noch in der Einleitung noch einen drauf. Ich lege noch einen drauf, nur in der Einleitung, ich komme da nachher. Ich habe nämlich die Apostelgeschichte noch ein Kapitel weiter zurückgeblättert. Und da ist es ja noch schärfer, jedenfalls, wenn, ja, ich lese euch das mal ehrlich, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Menge der Gläubigen, so steht es in Apostelgeschichte 4, 32 bis 37, war ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, was ein größeres Wunder ist, ob heute einer gesund wird oder ob wir ein Herz und eine Seele sein könnten. will ich nicht ausliegen, nur zum Nachdenken und nochmal um Anfechtung zu streuen. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Also da muss der Geist wirklich mächtig ausgegossen haben. Versteh doch mal, wenn du, man sagt ja dem jüdischen Volk nach, oder so wie man uns sagt, wir sind immer pünktlich, und ja, so sagt man ja, sie sind Leute, die mit dem Geld umgehen können. Und jetzt musst du dir dieses Wunder vorstellen, das damals passierte, dass der Geist so gefallen ist, dass sie freiwillig auf ihr Geld verzichtet haben. Wenn das passieren würde, ich glaube, na, ich will das jetzt nicht auslegen. Ich sage ja nur Anfechtung. Wenn der Geist fällt, dann muss man sich überlegen, ob man dabei sein will. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und die große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker und Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Die hatten ein ganz anderes Problem, als wir das oft haben. Die hatten ein Verteilungsproblem. Für mich ist immer das, ich glaube, habe ich hier schon mal gesagt, dass eines der gigantischen Probleme ist das Problem, wie der kleine Junge bei der Speisung der 5000 dem Herrn Jesus seine Fische und seine Brote gegeben hatte. Der hatte einen Tag lang Fasten vor sich, aber das größte Problem fing danach erst an. Das erste Problem war, wie bringt er die 12 Körper mit den Resten nach Hause? Und das zweite, wie erklärt er seinen Eltern, was passiert ist? Die glauben ihm doch nicht, dass Jesus die Brote vermehrt hat. Ich stelle mir diesen Jungen vor, wie er vielleicht seine Kumpels genommen hat, und sie stehen vor der Tür und die Mutter sagt, wir haben keinen Eisschrank, der wird erst 2000 Jahre später erfunden. Was sollen wir mit dem Zeugs? Wenn wir auf einmal als Gemeinde ein Verteilungsproblem hätten. Wir sind ja immer dankbar, wenn wir das Ende des Jahres erreichen mit plus minus null. Aber ich habe mal gedacht, was wäre, wenn ganz, ganz viel übrig blieb, dass wir hemmungslos geben könnten. Wenn wir wieder dahin kämen, wie bei der Gründung der Gemeinde, dass wir ein Drittel unseres Einkommens einfach nach außen verschenken könnten. Merkt ihr, das braucht ein Wunder, aber ich wollte ja nur noch was nachlegen. Ich bin ja noch, jetzt bin ich schon wieder in der Predigt, das ist gar nicht so. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker verkauft und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Mittendrin braucht es auch Frauen und Männer, die Barnabas heißen, die Tröster sind. Ich habe gedacht, wie kommt man da hin? Nichts gegen die Anfechtung von Christian. Nicht da, wo ich jetzt nochmal Anfechtung gestreut habe. Das ist ein Standard, wenn der Geist Gottes kommt. Aber wie kommt man dahin? Das war die Frage für mich. Und dann bin ich mitten in der Weihnachtsbotschaft drin. Zur Besinnung kommen heißt macht Bahn. Danke für das Lied, gute Vorlage. Bahn machen. Gut, in dem Vers von Jesaja 40, Vers 3, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Da ist von Wüste die Rede. Ja, mit Wüste haben wir es ja hier nicht so sehr, aber jeder, der mal richtig im Schnee stecken geblieben ist, wenn du aus der Wohnung kommst und musst Autos freischaufeln und ärgerst dich, dass du dem Nachbarn seins freigeschaufelt hast, dann weißt du, was Bahn machen heißt. Was Bahn machen heißt. Dass du rauskommst, oder ich kann mich daran erinnern, wie ich mit meiner Frau, da waren wir noch richtig verliebt und ich musste noch Eindruck schinden. Wir waren auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung und wir fahren mit meinem VW Käfer und es hatte gerade in der Heimat so schön geschneit, ja. Und ich dachte natürlich nicht über die Hauptstraße, wir nehmen die Abkürzung durch den Wald, ja. Und dann ging es über eine Anhöhe rüber, war so richtig schön alles zugeweht. Rechts und links war alles weiß, nirgendwo war eine Straße und auf einmal machte es wupp und das Bodenblech berührte den Schnee. und die Räder drehten auf unendlich. Und du hast natürlich, weil du cool sein wolltest, keine Minderjacke mitgenommen. Du warst da im schönen Zwirn, saß da mit schmalen Schuhen, nicht, und so weiter. Und jetzt, was jetzt? Du guckst nach rechts, du guckst nach links. Das ist nicht so wie hier in Berlin. Da gab es keine Lichter mehr, außer den Scheinwerfern des VWs und der Innenbeleuchtung. Und das war nicht romantisch, weil es wurde kalt. Ein VW-Käfer hatte keine Standheizung. Das wäre ja noch was gewesen. Da hätte man eine Ausrede gehabt, weswegen er die Nacht mit seiner Freundin hätte verbringen können. Aber es gab es ja nicht mehr, war festgesteckt. Macht Bahn. Manchmal denke ich mir, wir sind stecken geblieben. Und ich will das jetzt gar nicht so drauf eingehen über Wüste und so weiter. Habe ich ja am 15.09. und am 22.09. drüber gepredigt. Aber mitten in der Wüste gibt es Gottesbegegnungen. Da will ich uns dran erinnern. Und deswegen glaube ich, dieser Vers, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Denken wir mal über diese Sache nach. Die einfache Auslegung wäre jetzt gewesen, dann wäre ich ganz schnell fertig, macht Bahn, das heißt, du musst die Bahn machen. Du bist beim Schneeräumdienst. Du bist gefordert. Und nicht, Herr, komm, mach du für mich Bahn. Nochmal, das wäre die ganz einfache Auslegung, wenn du nichts anderes heute von der Predigt verstehst als das, dass Gott sagt, er traut dir das zu, dass du Bahn machst, dass die Anfechtung von Christian bei dir Raum greifen kann, aus der Apostelgeschichte Raum greifen kann. Entschuldigung, Christian, ich wollte das nochmal wachhalten, weil ich halte das schon für wichtig. Ja? Wir sind beteiligt. Und du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, ach lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist ein komisches Gebet. Fromm machen musst du dich selbst. Bahn machen ist unsere Angelegenheit, die kannst du nicht wegdelegieren. Du kannst sie auch nicht wegdelegieren auf einen Jüngerschaftskurs, auf einen Hausbibelkreis und du kannst es auch nicht abdelegieren auf irgendeinen Nachbarn. Das geht nicht. Also das wäre jetzt das Erste. Also macht Bahn, das heißt, du musst was tun, wenn du wirklich Gottes Gegenwart in deinem Leben verstärkt haben willst. Und da habe ich jetzt eine Hilfestellung aus Epheser 5, Vers 10 und 11 für gefunden, damit das praktisch werden kann. Prüft, so schreibt uns der Apostel Paulus, was wohlgefällig dem Herrn ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und ich dachte, wie sieht das dann praktisch aus, dass ich Bahn machen soll? Das Erste, er schreibt, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Nun habe ich ja meine Lehre als Werkstoffprüfer gemacht. Und einer der Prüfungen, die ich machen musste, war jeden Morgen ganz viele kleine, dünne Blechstreifen, um 2, 3 Rollen rumzubiegen. Das nannte sich ein Biegeversuch machen. Und da stellte man fest, wenn man den Blechstreifen durchgezogen hatte, bei manchen lief der Blechstreifen ohne weiteres durch und bei manchen auf einmal gab es, plopp, da war wie eine Blase da. Im Fachjargon eine Doppelung. Heute macht man das meistens mit Ultraschall, aber ich habe gedacht, prüfen heißt, dass wir nachgucken, wo was im Verborgenen liegt. Von außen sieht im Moment alles glatt aus, aber dann kommen einige Wellen und dann wird was rumgebogen und dann wird der Fehler sichtbar. Tests können allgemein so da sein, nur um mal festzustellen, wie die Lage ist. Zum Beispiel, ich kann einen Test machen, dass wir Weihnachten wieder zu viel essen. Und ich sage, okay, danach müsste ich eigentlich abnehmen und nichts passiert. Der Test ist sinnlos, schmeiß die Waage raus, du wirst so oder so tropfenförmiger, wenn du so weiter isst. Aber es könnten auch Handlungen daraus resultieren. Du machst einen Test, misst die Temperatur und sagst, okay, ich muss mich wärmer anziehen. Oder heute gehe ich im Schwimmhöschen shoppen. Je nachdem, wie die Temperaturanzeige ist. Du kannst messen, wie spät es ist und dir schon mal eine Entschuldigung überlegen, warum du erst immer 10 nach 10 hier kommst. Schwieriger wird es, wenn du Sachen nicht sehen kannst, zum Beispiel Radioaktivität. Dann brauchst du einen Geigerzähler, der tickert dann vor sich hin. Wenn es gefährlich wird, wird er immer lauter. Du kannst den Blutdruck messen, ein Blutbild machen. Alles diese Tests haben Relevanz, nur dann, wenn du sie berücksichtigst. Und so wäre hier die Frage, was gefällt dem Herrn wohl? Prüfungsfrage. Ihr werdet jetzt alle Bibelschüler und ich müsste euch jetzt fragen, was gefällt dem Herrn? In der Kindererziehung würde man sagen, wenn wir immer artig sind. Stimmt? Das gefällt Mutter. Wenn ich meine Mutter früher genervt habe, wenn ich Stress gemacht habe und dann in diesem Zustand hingegangen bin und habe gesagt, was wünschte dir denn von mir zu Weihnachten? Dann hat sie gesagt, ein artiges Kind. Hat einer von euch auch schon mal so eine Antwort gekriegt? Ja, ich sehe schon. Hey, ihr seid die richtigen Lausbuben. Hey, und die richtigen, ja, wer als Kind kein Chaot war, kann nachher nicht wissen, wie ein anständiges Leben heißt. Also es gibt so Dinge, die wir so im Kopf haben. Er wünscht sich, dass ich geduldig bin, dass ich immer freundlich bin, dass ich bei der Prüfung feststelle, es macht ihm Spaß, wenn ich vergebe. Aber ich habe gedacht, ich muss euch noch ganz andere Dinge sagen, was Gott wirklich gefällt. Gib mir Acht. Er freut sich, wenn du dich freuen kannst. Wenn Paulus sagt, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Was ist denn das Beste, was Eltern passieren kann, wenn sie die Kinder sehen, wenn die Augen leuchten, wenn sie sich freuen? Jetzt habe ich mir gedacht, okay, machen wir mal einen Test unter uns, prüfen wir uns mal. Wann hast du dich das letzte Mal gefreut? Hast du dich das letzte Mal gefreut, wie eine Oma vor deinem Haus spazieren gegangen ist und dann ausgerutscht ist, einen doppelten Rittberger gemacht hat und dann in Maikäferstellung auf dem Teppich lag? Nee, darüber nicht, das war vielleicht komisch, aber die Freude, die von Gott kommt, ist, dass du, wow, sagst, ey, ich habe einen starken Gott, dass ich mich an meinem Gott noch freuen kann. Wie viel geht da verloren? Und ich denke mir, wir als Christen, wir sind manchmal solche Miesprimel. Wie geht's dir? Oh ja, es muss. Oder mein Standardspruch, ach, schlechten Leuten geht's immer gut. Also wenn du dazu glücklich aussiehst, könnte der andere meinen, du bist zum ersten Mal in den Cannabis-Shop in Kreuzberg eingekehrt. Kann sich Gott noch über dich freuen bei der Prüfung, ob du irgendwie noch fröhlich sein kannst, ohne dass du irgendwie 3 Schnäpse getrunken hast? Ich denke, der Teufel hat uns hier eine ganze Menge geraubt. Wir Christen, wir sind immer nur problemorientiert unterwegs. Geht mir jedenfalls so. Es war für mich interessant, ich war die Woche im Bundesrat der BFP-Gemeinschaft, der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Durfte ich 3 Tage im Hotel verbringen und wir haben da eine ganze Menge beraten. Ach, wir haben uns über alles Mögliche den Kopf zerbrochen, wie wir die, ich glaube derzeit 760 Gemeinden in Deutschland, wie wir die gut verwalten, wie unsere Perspektive für die nächsten Jahre sind, wie viele Gemeinden wir uns von Gott wünschen, wie das Reich Gottes wirklich aufbrechen sollte. Und am letzten Tag zum Gottesdienst hatte ich das Privileg, die Gottesdienstleitung zu haben. Jemand war ausgefallen und dachten, ja, vielleicht ist Paul ein guter Lückenbüßer. Der ist immer flexibel, also kam das zu mir. Und Und dann habe ich auf diese Tage zum ersten Mal zurückgeschaut und habe gedacht, wir sind immer nur mit Problemen beschäftigt gewesen. Immer nur Probleme. Und haben dabei die eigentliche Freude aneinander wirklich verpasst. Wenn du abends am Tisch gesessen hast, nachdem die Sitzungen gelaufen waren, worüber hast du dich unterhalten? Über die Probleme. Und du gehst ins Bett und sagst, was tue ich mir eigentlich an? Warum bin ich eigentlich hierher gefahren? Probleme haben wir in Berlin genug. Wozu muss ich eure Lasten noch mittragen? Uns ist die Freude verloren gegangen. Prüf mal, was Gott gefällig ist. Er möchte, dass du dich freust. Als er Adam und Eva ins Paradies gesetzt hat, hat er gesagt, nun geht mal rum und kommt mit langen Gesichtern zurück, sind viel zu viele Tiere. So ein Stress. Ehrlich, und die Bäume, die stehen an allen falschen Ecken. Man konnte gar nicht richtig durchgehen und das Gras müsste unbedingt mal gemäht werden. Könnt ihr euch so Gott vorstellen? Wo ist eure Freude geblieben? Wenn Gott wieder leuchtende Augen sehen würde über seine Größe, über seine Güte, über seine Freundlichkeit, was könnte passieren? Wir sind beim Prüfen, nicht? Dankbarkeit habe ich ja schon genannt. Seid ihr auch so Optimierungsfreaks? Heißt immer irgendwas gelaufen und das Erste, was passiert, wir cutten nach, was besser gehen könnte. Sind wir nicht irgendwie doof? Natürlich sollten wir weiter optimieren, sonst passiert nichts. Aber über dem ganzen Optimieren vergesse ich oft, dass ich dankbar sein sollte. Kommt hier rein. Ein bisschen zu kalt. Der Gottesdienst beginnt wieder um 10 nach 10. Mann, nebenbei, wir beten da hinten wie die Weltmeister im Vorbereitungsteam. Und ich denke, irgendwann müssen wir mal auf die Uhr gucken, ist vielleicht gleich schon 10. Da waren schon 10 nach. Aber nur, ich meine, da war ja wenigstens ein heiliger Zweck, weswegen ich zu spät gekommen bin. Aber wir prüfen und dann sind wir nur unterwegs. Dann gibt es Vorschläge, man müsste um 10 Uhr die Tür zuschließen, damit die Leute draußen mal einen Moment frieren, damit sie wirklich pünktlich sind. Verstehe, problemorientiert. Und dann kommt sie rein, zu laut. Die Kinder. Herrlich, wenn wir uns mal umschauen würden, welche Schönheit hier im Gottesdienst zu verzeichnen ist. Knuff mal deinen Nachbarn und sag, Mann, da ist wenigstens ein Pfund Gottes, das neben, ja, ein paar Pfunde, die neben dir sitzen, ja. Ehrlich, das sind Geschenke Gottes, die hier sind. Können wir noch dankbar sein für Gemeinde? Im neuen Jahr werde ich eine Predigtreihe anfangen über Gemeinde. Was Gemeinde wirklich bedeutet, die Schönheit. Ehrlich, wenn wir wieder dankbar wären für Gemeinde. Und ich, ah ja, schon wieder Sonntag. Zu früh. Wir tragen eine Last von Undankbarkeit mit uns rum, weil wir ständig nur die Optimierer sind. Ich will mit euch gerne optimieren. Ich will mich verändern. Wenn mir jemand sagt, Paul, du hast dich überhaupt nicht verändert, dann sage ich, eine größere Beleidigung kannst du mir gar nicht geben. Ich möchte besser werden. Du hast dich gar nicht verändert. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ich möchte mich verändern. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte nicht so sein wie vor 20 Jahren, wo ich meine Theologie noch auf einer ganz anderen Ebene getanzt habe, wo ich manche Erkenntnis noch nicht hatte, wo manche Sachen noch nicht abgestellt waren. Ich möchte nicht degenerieren, ich möchte vorwärts gehen. Und der Weg dahin geht über Dankbarkeit. Das freut Gott. Das freut Gott. Wir sind ja schon so komisch geworden, dass wir Dankbarkeit kaum noch annehmen können. Ach, wäre doch nicht nötig gewesen. Und dann, was Gott auch noch freut, ist Gehorsam. Es gibt da so einen steilen Vers in 1. Samuel 15, 22. Meinst du, dass der Herr gefallen hat, habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gehen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Womit kannst du Gott eine Freude machen? Ja klar, ich meine, heute legen wir ein doppeltes Opfer ein, weil wir das letzte Mal verpeilt haben. Ja, glaubst du nicht? Ich schicke die heute zweimal durch die Reihen. Also alle, die lachen, die haben was Richtiges mitgebracht. Oder die freuen sich über die leichenblassen Gesichter der anderen, die jetzt geschockt sind. Ja. Also wie gesagt, das ist ja so. Nee. Gehorsam. Ich frage mich manchmal, was haben wir Gott irgendwann mal versprochen? Was haben wir vielleicht schon mal gesungen? Mein ganzes Leben soll dir gehören. Und dann schaffe ich es noch nicht mal, einmal in der Woche um 10 Uhr bis 12 Uhr in einem Gottesdienst zu kommen, um ihm Danke zu sagen. Was habe ich ihm nicht alles schon versprochen? Er sagt, lass doch lieber das versprechen und tu doch erstmal das, was du vor 10 Jahren schon mal gesagt hast. Ich will dir gehören. Gehorsame Kinder, das ist schon was. Gehorsame Kinder ist schon was. Ja, manchmal sind gehorsame Männer auch was. Das ist jetzt eine andere Thematik, ja. Aber wie kannst du Gott, wir prüfen noch, ja. Wenn es zu kalt ist, muss man die Heizung hochdrehen. Wenn du jetzt feststellst, hier bist du zu kalt geworden, dreh die innere Heizung hoch. Prüf, was Gott wohlgefällig ist. Und dann ein zweites, was in dem Epheserbrief drin stand, die unfruchtbaren Werke. Habe ich gedacht, ich muss nochmal nachgucken, was unfruchtbare Werke sind. Das heißt ja nicht, dass du jetzt eine Stunde Fernsehen geguckt hast, während du besser einen Hegelkurs besucht hättest oder so. Ich glaube, unfruchtbare Werke hängt mit Epheser 5,5 zusammen. Jedenfalls das ganze Kapitel ist lesenswert für eine Selbstprüfung. Denn das sollt ihr wissen, ich greife jetzt nochmal drei wichtige, gigantische Punkte heraus, die vom Reich Gottes ausschließen. Hier schreibt Paulus, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes. Das ist schon eine heftige Rede, oder was meinst du? Nochmal so, Unzucht. Ja, warum habe ich das eigentlich genommen? Doch, ja, Unzucht, in der Reihenfolge muss das auch kommen, richtig. Hier denkt jeder natürlich, Sexualität. Und manche Gemeinden sind dabei komisch geworden. Sexualität ist von Gott gegeben. Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Er hätte ja auch durch irgendwelche Orkanwinde die Bestäubung machen können. Ja, die Frauen legen sich zum Sonnen auf den Balkon, natürlich gut abgeschirmt, und warten, dass ein Frühlingswind weht. Ich meine, hätte einen Vorteil, wir könnten alle gehen Weihnachten, könnten wir alle gemeinsam Geburtstag feiern. Aber versteht ihr, du kannst dann sagen, das lag an Xaver, dass ich schwanger bin. Aber das ist was ganz anderes. Gott hat gesagt, das soll Spaß machen. Freu dich an dem Weib deiner Jugend. Und ich glaube, wenn man an diesem Punkt komisch geworden ist, man nimmt Gott eine ganze Menge von seinen Segnungen weg, die er für dich parat hat. Wenn du diese Schönheit nicht mehr entdecken kannst, dann ist irgendwas auf der Strecke geblieben, ist irgendwas kaputt gegangen. Wie hat ein Professor gesagt, stell dir mal vor, jede erdenkliche Stellung hat Gott ermöglicht. Aber er sagt alles in der richtigen Ordnung. Und zwar deswegen, damit Menschen dabei nicht auf der Strecke bleiben. Wann immer ein Ehebruch gelaufen ist, wann immer ein Fremdgehen da war, das hinterlässt Spuren und Verletzungen, die bei manchen Menschen nie wieder ausgeglichen werden können. wenn ohne Zucht gearbeitet wird. Das wäre so eine Sache für sich, aber ich will ja nicht über Christ und Sexualität jetzt predigen, sondern ich wollte uns auf andere Dinge noch aufmerksam machen. Unzucht könnte auch sein, wenn mangelnde Unterordnung da ist, wenn allgemeiner Wildwuchs da ist, wenn Rebellion da ist. Unzucht ist weitaus weiter zu fassen als nur ein vergriffener Sexualdelikt. Unzucht hat eine ganz große Breite, weil es heißt, dass ohne Erziehung da ist. Das ist eine wilde Pflanze, die nicht beschnitten wird. Das heißt manchmal so, ohne Vision geht ein Volk zugrunde, aber wenn die Werte in einem Volk nicht mehr stimmen, wenn keine, oh jetzt ist es schwierig, weil das im Dritten Reich so missbraucht worden ist, wenn keine Zucht und Ordnung mehr da ist. Aber ich will jetzt mal nicht auf den Missbrauch gehen, der damit betrieben wird, dass mit dem Rohrstöckchen draufgehauen wird. Aber wenn ich meinen Kindern nicht mehr sage, was richtig und was falsch ist, heute korrigiert man massiv die antiautoritäre Erziehung, weil keine Zucht mehr da ist. Hier wäre viel drüber zu sagen, unfruchtbare Werke der Zucht und unfruchtbare Werke der Unreinheit. Unreinheit. Ich hatte einen Bekannten, der sich in der Jesus-Bibel-Zeit in der Drogenszene bekehrt hat. Der war dann so kaputt, dass er ins Krankenhaus gekommen ist mit seiner Drogensucht, weil ihm der Kot zum Mund herauskam. Jeder ekelt sich bei diesem Bild. Gott hat ihn geheilt, Gott hat ihn berührt und Gott hat aus ihm was gemacht. Aber ich habe gedacht, wie oft kommen aus meinem Munde schlimme Dinge heraus, die schlimmer sind, als wenn der Kot da rauskommt. Wie viel Zynismus wegen nicht vergebener Schuld, wegen gebrochenem Stolz. Wie viel Negativismus, wie viel Lüge, wie viel Manipulation kommt aus unserem Mund heraus, dass es zum Himmel stinkt. Unzucht und Unreinheit schließen vom Reich Gottes aus. So klar und deutlich ist es hier geschrieben. Und noch eins gezielt für die Weihnachtszeit. Habsucht. Mir, meiner, mich. Meins, wie es singt und lacht. Was bewegt mich, um mich groß zu machen? Es hat nicht nur eine ist nicht nur eine Geldfrage, sondern Habsucht heißt, es dreht sich alles nur um mich. Ich kann nicht mehr zuhören. Habsucht hat was mit einem Ego-Trip zu tun. Ich will gesegnet werden. Aus diesem Grunde, jetzt bin ich doch nochmal wieder bei der Sexualität. Ich meine, ich weiß, vielleicht ist das ja auch dran. Vielleicht hört das nur einer auf der CD. Dann kommen Mann und Frau zusammen und solange jeder denkt, hoffentlich bekomme ich was Richtiges, wird die Ehe nie funktionieren. Deswegen sagt Gott ganz am Anfang, wenn ein Eheschluss kommt, als erstes, ich verschenke mich als Mann zu 100% an meine Frau. Ich gehöre ihr zu 100%. Und die Frau sagt, ich verschenke mich zu 100% meinem Mann. Ich gehöre mir nicht mehr selbst. Paulus führt das, glaube ich, aus, wenn ich das richtig behalten habe in der Schrift. Wenn sowas in die Gemeinde reingetragen würde, wenn ich sage, gemacht, ich gehöre mir nicht mehr selbst, sondern ich will wissen, wie es dir geht. Ich will auf dich hören. Ich will sehen, dass es dir gut geht. Und du denkst, ach Paul, Mann, ich habe da jemanden, mit dem bin ich schon. Ja, ich will wissen, wie es ihm geht. Und das würde sich fortpflanzen. Was könnte passieren? Ich glaube, wir wären wieder bei der Apostelgeschichte. Und das geht so ohne weiteres nicht, weil wir sind alle zutiefst Egoisten. Und die Bibel spricht davon, dass wenn wir nicht an der Habgier arbeiten, Wenn wir das nicht unter das Kreuz legen, es schließt vom Himmel aus. Habgier heißt auch immer noch, ich erwarte von dem anderen eigentlich nichts Gutes. Wie viele von uns haben Angst, in der Beziehung den Mund aufzumachen, weil sie Angst haben, sie kriegen einen drüber oder sie haben keine Antwort. Das ist typischer Egoismus. Anstatt du sagst, ich will den anderen groß machen, ich möchte auf ihn hören. Ich predige hier und müsste eigentlich einen Besen haben und vor meine eigenen Tür kehren. Als ich das nochmal gelesen habe, das hat in erster Linie immer nichts mit Geld zu tun. Wenn ich an einen Automaten gehe und mich das treibt, dass ich da Geld reinwerfe, dann warte ich auf den großen Gewinn und verpeile vielleicht alles. Und manche spielen das Leben lang irgendwo Lotto. Ich meine, ich freue mich über die Sozialprojekte, die dann entstehen dadurch, aber die wenigsten gewinnen. Nicht, dass du nicht Lotto spielen solltest, das ist mir vollkommen egal, da habe ich keine Theologie für. Aber was treibt dich? Was treibt dich in den Weihnachtsgeschäften? Habsucht, Unreinheit und Unzucht schließen vom Reich Gottes aus. Damit hat es eine Dimension, die ist gigantisch. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber wir sollten uns ja prüfen, so stand es ja da. Ein weiteres Aufdecken stand in diesem Vers. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und wir sollen keine Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis haben. Deckt sie viel mehr auf. Und ich habe gedacht, wie geht das? Aufdecken. Natürlich könnte ich jetzt eine fromme Geschichte erzählen aus der Bibel, wie der Pharisäer vorne steht und sagt, ach, wunderbar, alles in Ordnung, Gott, schön, dass es dich gibt und so weiter, mit meinen Worten ausgedrückt. Und am Ausgang oder am Eingang steht jemand und traut sich nicht nach vorne, klopft sich nur auf die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig. Der deckt auf vor Gott. Aber ich denke, das geht noch so ein bisschen tiefer. Was wäre, wenn wir bei der Prüfung, Temperatur gemessen, feststellen, es stimmt was bei mir nicht. Und du würdest die Chance ergreifen, vielleicht gleich hier im Gottesdienst oder vielleicht nachher unten beim Kirchencafé, zu sagen, darf ich dir mal was bekennen? Ich werde mit meiner Habsucht nicht klar, komme mit meiner Habsucht nicht klar. Ich decke auf. Schwieriger wird es schon, wenn wir auf Unzuchtphänomene kämen. Aber was könnte passieren, was könnte wirklich passieren, wenn einige, die heimlich, ich sag mal so, sich auf Internetseiten verirren? Soll ja vorkommen. Wenn die einander anknüpfen würden und sagen, ich werde es einfach nicht los. Im Gottesdienst ist mir ganz klar, ich will, aber ich schaffe es nicht, dass wir einander unsere Sünden bekennen. Hey, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ey, du musst dich unbedingt mal ändern. Anstatt jeder prüfe sich selbst. Nicht du prüfst den anderen. Ehrlich, wenn das der Fall wäre, dann würde ich vorne, würde ich dann sagen, Tante Emma, Tante Erna, Onkel Willi, ich würde seinen Namen nennen und dann würde ich eine Klammer aufmachen und würde mal entsprechend verkündigen, was alles in deren Leben falsch läuft. Und ich sage euch mal, ohne dass ich euch kenne, ich würde genug Punkte finden, wo ich dich mit anknüpfen könnte. Ich würde euch nacheinander angucken und sagen, naja, der hat die Marke noch, die auch, die und jene. Da hat ein Pastor immer genug Munition, um mal kräftig zu schießen. Aber letzten Endes geht es nicht darum, prüft den anderen, sondern jeder prüfe sich selbst. Und dann decke auf, da liegt was drin, du hast ein Geheimnis mit dem Teufel, wenn du was zugedeckt lässt. Das ist für mich die theologische Erklärung. Und wenn immer du ein Geheimnis hast, dann darf man nicht drüber reden, weil der andere könnte dich sonst verachten. Vielleicht sagt der andere dann, Mann, du hast Schwierigkeiten mit der Internetseite. Ich muss dir sagen, ich auch. Und dann vielleicht kniet man zusammen nieder und sagt, Herr, sei uns gnädig. Vielleicht wird dann zugedeckt. Was könnte passieren? Du musst doch nicht erst warten, bis die NSA dich öffentlich benennt, weil du auf seiner Seite rumgegeicht bist. Ja? Ehrlich? Aufdecken, aber wie? Ich denke, wir müssen wieder lernen, offen zu sein. Das kann ich groß verkündigen. Aber ich muss es tun. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich euch nacheinander unten durchs Büro führen würde? Ich würde euch nacheinander bei uns zu Hause einladen, ohne das meiner Frau vorher zu sagen. Naja, das könnte eine Ehekrise nach sich ziehen, das lassen wir mal jetzt. Aber ich will ja auf einen anderen Punkt. Und du dürftest ungefragt meine Festplatte untersuchen mit einem speziellen Programm. Du dürftest an jedes Bücherregal gehen, dürftest mal gucken, was liest Paul so. Du dürftest in jede Ecke gucken. Ich meine jetzt nicht nach Staubflocken suchen, das bekenne ich freimütig. In meinem Zimmer. Gibt es so manche Ecken, da züchte ich diese Dinger. Aber wie soll sie denn sonst im Rahmen der Evolution überleben? Es gibt zu viele Staubsauger. Versteht ihr? Nein, ich meine jetzt so, wenn ich so offen wäre. Oder noch eins, wenn ich euch in mein Herz gucken ließ. Heuchelt er heute hier vorne oder ist er echt? Ich sage, schaut rein, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch unterwegs. Ich möchte gerne, deswegen sagt Gott, mach Bahn. Leg doch Sachen beiseite, prüf doch nochmal, was Gott wohlgefällig ist. Prüf doch nochmal nach, schieb was nach und sag, ich möchte wieder diese Freude erleben. Ich möchte wieder diese Leidenschaft haben. Ich möchte nicht immer problemorientiert unterwegs sein, sondern mich freuen in großer Dankbarkeit, was Gott für mich tut. Hey, ich habe den besten Gott, den es gibt, der vergibt, der kommt, der sagt, ich möchte mit dir unterwegs sein. Der keinen Bogen um dich herum macht, weil du noch nicht fertig bist. Er möchte kommen. Warum bin ich so Stur ist ein Sie, ist ein Siegerländer aus, so verbohrt. Warum bin ich so dickköpfig? Warum bin ich nicht gehorsam in den Dingen, die ich erkannt habe? Warum mache ich sie nicht? Frage. Und dann sage ich nur, komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, ja, ist ja nichts aufgeräumt. Er bleibt in der Schneewehe stecken. Dann kann ich lauter Anfechtungsdinge lesen, wie es damals gewesen ist. Aufdecken, aber wie? Aufdecken, ich denke, es geht über Bekennen. Dass ich wirklich sage, ich bin noch nicht fertig, aber ich will. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und dann schließe ich ab. Den zweiten Vers mit dem Bahnmachen steht im Psalm 68, Vers 5. Singt Gott, lobt, singet seinem Namen. Macht Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt. Er heißt Herr oder Jahwe, der Gott, der mit dir ist. Freut euch vor ihm. Da haben wir das nochmal. Freut euch vor ihm. Wir haben einen Gott, der uns nimmt. Ist das stark? Hey, ihr sitzt so und wartet auf das Ende oder auf das Abendmahl. Ich weiß nicht, aber das ist doch gigantisch, oder?
Wenn ich das doch endlich schaffen würde.
Von seiner Gnade zu nehmen. Gnade um Gnade. Dass ich sagen könnte, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Nicht, dass ich alles geschafft habe, aber die Freude am Herrn ist meine Kraft. Diese Leidenschaft, die treibt mich um.
Wenn wir nachher zum Mahl kommen, dann wird im Hintergrund wieder Lobpreis laufen. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil das heißt, mit Lobpreis seinem Namen Bahn machen. Durch die Schneewüste in diesem Bild hindurch. Er heißt Herr, er will mit mir zusammen sein, nicht nur heute, sondern morgen auch. Und deswegen heißt es ja im Abendmahl, jeder prüfe sich selbst. Und dann komme und nehme und sage, ich brauche wieder neue Vergebung, ich brauche wieder neue Freude, ich war wieder so stinkig unterwegs, ich habe wieder nur die Macken gesehen, ich will wieder die Größe Gottes entdecken, ich will wieder kommen. Gott rechnet dir das nicht zu, dass du es nicht geschafft hast diese Woche. Aber er wird es dir zurechnen, wenn du das jetzt gehört hast und dann nicht eine Korrektur einflechtest. Wir können Apostelgeschichte lesen, wie wunderbar das gewesen ist. Aber wenn wir die kleinen Schritte nicht gehen, die dahin führen, dass er wirklich kommen kann, dann kannst du noch so oft singen, komm, oh mein Heiland, Jesus Christus, und dann denkst du nur, er will bei dir aufräumen. Aber das musst du machen. Prüfen mit Handlungsbedarf. Und deswegen freue ich mich, dass ich euch heute einladen kann, zum Mahl, zum Tisch des Herrn zu kommen, nochmal in Freude, nicht in Trauermine, sondern du darfst kommen, wow, ich darf nochmal schmecken, wie gut Gott ist. Ich darf nochmal mit ihm unterwegs sein. Er vergibt mir, egal wie ich versagt habe, egal was durch meinen Kopf gegangen ist, egal wie ungehorsam ich gewesen bin. Ich darf kommen, wow, ich habe so einen Gott. Wenn wir das mehr verstehen würden, ich glaube, manche Sünde könnte gar nicht so viel Spaß machen, als dass du sie nicht lassen würdest. Die kannst du knicken, weil Gott ist viel besser. Warum haben wir so ein verbogenes Bild in der Theologie? Frage ich mich manchmal, Paul, du predigst und wie sieht er dann aus in der Woche? Ah ja, war wieder zu kalt in der Kirche. Hat zu lange gepredigt. Wusste ich sowieso schon alles. Ein heißer Tipp, wenn die Predigten zu langweilig werden, weil du das alles schon weißt, bring eine Bibel mit. Dann kannst du zwischendurch was anderes lesen. Keine Bildzeitung, die wird ja am Eingang abgenommen. Aber eine Bibel ist zulässig. Ja, also, aber nee, ihr sollt ja zuhören. In der Nacht, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, dankte, segnete es und brach es und sagte, das ist mein Leib, der für dich da ist. Der für dich da ist, weil du beim Prüfen schlecht aussiehst. Sein Leib für mich. Hier bin ich habgierig heute. Ich will wieder schmecken, wie sehr er mich liebt. Genial, oder? Ich darf kommen. Ich darf kommen. Er nahm den Kelch nach dem Mahl und sagt, das ist mein Blut für dich vergossen. Wenn du heute bei der Prüfung so in Gedanken weiter geschweift bin, ich habe ja nur einige Dinge angerissen, dann kannst du sagen, Herr Jesus, ich schaffe es momentan nicht, aber ich will gehorsam sein, ich will wieder hören, ich will Unreinheit und Unzucht beiseite legen, ich will mich wieder freuen an dir, ich will Dankbarkeit einüben. Ich will sehen, was dir Freude macht. Ich will nochmal neu prüfen. Und wenn sich eine Doppelung ergibt, wenn ein Fehler im Material sichtbar wird, dann hilf mir, das zu korrigieren. Aber wenn du kommst und hast Vergebung der Schuld angenommen, dann darfst du schmecken, weil sein Blut reinigt uns von all unseren. Ja? Ist er stark? Ich darf das Lobpreisteam bitten, dass sie nach vorne. Und vielleicht können wir das Machbarn-Lied nochmal singen. Und in dieser Zeit werde ich gucken, wer mir vielleicht hilft beim Austeilen.